Hast du manchmal Ohrwürmer von Nazi-Liedern?
Ja, ja. Das kommt tatsächlich vor allem beim Duschen. Wenn man so nach oben guckt und so die Haare wäscht, dann kommt schon das ein oder andere Lied. Das stimmt. Vor allem eins von Lanza. Ja.
Das ist so eine von den etablierten Rechtsrock-Bands, oder?
Ganz genau, ja. Und da gibt's ein sehr bekanntes Lied. Das hören die immer, weiß ich nicht, beim Grillen oder bei Lagerfeuern, wenn man zusammensitzt. Ja, das hatte ich ganz, ganz oft im Ohr.
Hi, ich bin Annika und ich lade mir in diesem Podcast Menschen ein, die etwas richtig Gutes auf die Beine stellen. Für bessere Medien, für besseren Journalismus, am Ende für uns alle. Ich habe letztes Jahr die erste Staffel von diesem Podcast aufgenommen und danach haben mir viele Menschen geschrieben, dass sie sich genau sowas wünschen. Nicht immer über das reden, was alles schief läuft, sondern auch mal darauf schauen, welche Ideen es schon gibt, um Probleme zu lösen. Und viele haben sich auch gewünscht, dass wir eine zweite Staffel machen. Deswegen lege ich heute damit los und das mit Angélique Gueray, das ist die mit den Nazi-Ohrwürmern. Sie ist Reporterin bei RTL, 33 Jahre alt und sie war undercover in der rechtsextremen Szene unterwegs, mit einer falschen Identität, verkleidet als Krankenpflegerin Isabelle. Darüber hat sie gerade auch ein Buch geschrieben. Sie hat sich vor allem in sehr junge Gruppen eingeschlichen und dabei sogar eine mutmaßliche Terrorgruppe aufgedeckt mit Mitgliedern zwischen 14 und 21 Jahren. Die haben sich selber die letzte Verteidigungswelle genannt. Ihr habt von denen vielleicht schon gehört. Die Jugendlichen sollen einen Anschlag gegen ein Flüchtlingsheim geplant haben. Und gerade läuft in Hamburg ein Prozess, denn ihnen wird die Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung vorgeworfen. Und rausgekommen ist das alles auch durch Angéliques Recherche. Angélique, die hat nach ihrer Recherche Todesdrohungen bekommen und ich will deshalb von ihr in dieser Folge wissen, war es das Risiko wert? Es geht aber auch darum, warum das, was sie herausgefunden hat, mich zwar schockiert hat, aber vor allem hat es mir gezeigt, dass wir nicht so ohnmächtig sind gegen Rechtsextremismus, wie sich das manchmal anfühlt. Ich bin Annika Schneider, Redakteurin beim Online-Magazin Übermedien. Ich bin überzeugte Optimistin. Und deswegen ist das hier Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Wir haben das erste Mal gesprochen, weil ich über deinen Podcast, den du veröffentlicht hast, einen Übermedienartikel geschrieben habe. Ein Lobesartikel, machen wir auch nicht so oft, weil ich fand, dass du die Recherche, die in dem Podcast erzählt wird, dafür, dass es ein sehr dramatisches Thema ist, sehr undramatisch erzählt hast.
Hey, ich habe mich so krass gefreut über diesen Artikel. Das kann ich hier jetzt auch gerade mal am Anfang droppen. Ich glaube, das gab es noch nie, dass ihr so gute Worte über RTL verloren habt. Also da hat auch in der Redaktion hat es einiges ausgelöst. Ja, wurde sehr positiv wahrgenommen auf jeden Fall, ja.
Cool. Ja, wir versuchen ja vorurteilsfrei in alle Richtungen zu sein, auch was die Medienhäuser angeht. Ja. Genau, aber heute will ich nicht mit dir darüber reden, wie du recherchiert hast, sondern was du recherchiert hast, weil das natürlich eigentlich die spannendere Geschichte ist. Du bist undercover als Frau namens Isabelle in die Nazi-Szene eingetaucht, erst online in Chatgruppen und dann auch verkleidet vor Ort bei Szenetreffen, bei Rechtsrockkonzerten, auch bei Seminaren warst du zum Beispiel speziell für Frauen. Und wenn ich mich mit Rechtsextremismus beschäftige, was ich auch ziemlich viel tue, dann mache ich das vom Schreibtisch aus. Das heißt irgendwie, ich denke über das Gedankengut nach, wie sollten Medien da verantwortungsvoll berichten. Aber du hast ja Rechtsextreme und Nazis tatsächlich getroffen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Level, was viele Menschen, auch die jetzt zuhören, so direkt gar nicht erreichen. Und ich würde gerne mal einen rausgreifen. Das ist ein junger Mann, den hast du Justin genannt. Der ist aus Sachsen, 21 Jahre, stimmt, oder?
Das stimmt, ja, Berufskraftfahrer.
Berufskraftfahrer, genau. Der hat im Laufe deiner Recherche zwei Kugelbomben gekauft, um einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft zu verüben. So hat er es dir zumindest erzählt, dass es das, genau, wovon wir ausgehen. Du warst dabei, als er diese Kugelbomben gekauft hat, in Tschechien. Und du hast ihn später auch nochmal dann besucht, in einer abgelegenen Gartenlaube in der Nähe von Dresden. Ja. Und nimm uns doch vielleicht mal mit. Justin ist mutmaßlich oder offensichtlich ein Nazi. Ist er so, wie ich mir vielleicht Nazi vorstellen würde?
Ja, ich bin eigentlich gar kein großer Fan davon, zu sagen, dass Rechtsextreme so Karikaturen sind von Neonazis, wie man sich die so vorstellt, ne? Mit Bomberjacke, Springerstiefel, Glatze. Bei Justin war das was anderes. Also der entsprach schon diesem Bild. Also ich kann mich noch genau an die Situation erinnern. Er holte mich ab am Bahnhof in Dresden. Wir waren verabredet. Er wollte mich aufsammeln, dass wir eben nach Tschechien fahren. Und ich habe den gleich von Weitem gesehen. Ich habe den direkt gesehen. Er hatte eben eine schwarze Bomberjacke an, er hatte Springerstiefel an, er hatte eine Glatze und so eine randlose Brille, die mir jetzt nicht so gut gefallen hat, die ich eher geschmacklos fand. Aber das war auf jeden Fall sein Look. Also er sah auf jeden Fall so aus, wie man sich den Justin jetzt vielleicht vorstellt.
Du hast dich ja in eine, wie ich sagen würde, sehr gefährliche Situation auch begeben, weil du hast ihn dann in dieser Laube getroffen, in einer Kleingartensiedlung an einem Waldrand. Da war wenig los, da war noch sein Stiefvater, ein Schäferhund und du hattest eine versteckte Kamera dabei. Und du warst als Journalistin ja in einer ganz spannenden Rolle dann. Also du hast eine Beziehung zu Justin aufgebaut, jetzt nicht im romantischen Sinn, sondern du hast versucht, mit ihm zu connecten. Du wolltest von ihm was erfahren. Und gleichzeitig bist du ja als Journalistin erstmal auch nur Beobachterin. Wie ging das zusammen in dem Moment? Wie war das dann?
Ja, ich glaube, man muss sagen, so Undercover-Recherche, also verdeckte Recherche, da verschiebt sich natürlich auch die Rolle der Reporterin auf jeden Fall. Also ich bin nicht mehr nur die klassische Beobachterin von außen, sondern ich werde ja tatsächlich Teil dieser Welt und ich war ja auch Teil von Justins Welt. Und das ist halt irgendwie gleichzeitig das Wertvollste, also deswegen macht man natürlich solche Recherchen auch, aber es ist auch natürlich das Gefährliche daran, ne? Und ich meine, der Vorteil ist natürlich, du kommst den Menschen extrem nah. Du kommst in ihre Lauben, du kommst dahin, wo sie sonst eigentlich Reporter nicht hineinladen. Und durch die Isabelle, durch meine Tarnung hat er mir eben Dinge erzählt, die er mir sonst nicht hätte erzählt. Und ich meine, klar, die Situation oder diese Recherche bringt einen natürlich auch in Situationen, die an Grenzen gehen, sage ich jetzt mal. Und die Situation in der Laube war auf jeden Fall so eine. Also da hatten wir auch echt lange überlegt, was kann da passieren. Ich erinnere mich noch genau, dass ich dann in so einem Meeting saß und wir über Sicherheit gesprochen haben. Und ja, ein Kollege meinte so, ey, Angelique, ganz ehrlich, wenn das eine Falle ist und der lockt dich da rein und da warten noch 5 andere, was sollen wir machen? Also du kannst nichts mehr machen. Dann bist du dem ausgeliefert. Und ich habe mich da trotzdem dafür entschieden, das zu machen. Also ich wollte das machen. Es gab auch viele Kolleginnen und Kollegen, die haben gesagt, mach das nicht, das ist irre. Aber ich habe mich nicht leichtfertig dafür entschieden, so aus Abenteuerlust, weil ich es irgendwie gern machen wollte, sondern weil mir klar war, das könnte eben der entscheidende Beweis sein. Zu sehen eben, wo diese Kugelbomben liegen, wie konkret die Planung ist, nochmal zu erfahren. Und das macht eben einen wahnsinnigen Unterschied, auch später für die Einordnung und auch für mögliche rechtliche Schritte.
Ich hänge gerade noch so gedanklich bei dem, was in dir da abgegangen ist, als du in dieser Laube warst, weil klar, irgendwie Anspannung und krasse Situation und total relevant für deine Recherche rauszufinden, wo sind die Kugelbomben, und gleichzeitig ist es ja dann irgendwie auch eine krass banale Situation, oder? Man steht da, es ist kalt, man trinkt Bier zusammen, quatscht irgendwie.
Ja, es ist wahnsinnig banal, aber ich glaube, das ist auch der Schlüssel, den man versucht zu bekommen oder dieser Schlüssellochblick, den ich brauchte, weil diese Szene ist auch banal. Also es ist nicht nur so, dass die alle immer nur super gewaltbereit sind und den nächsten Plan schmieden, wann sie wieder Leute verprügeln. Die sitzen auch zu Hause und wirken tatsächlich stellenweise wie ganz normale, also in Anführungsstrichen normale Menschen mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten, mit ihren Träumen, mit ihren Visionen, was sie vorhaben in ihrem Leben. Die sind mal besser, mal schlechter, würde ich sagen. Aber natürlich die Banalität des Bösen zu sehen vielleicht auch, war sehr wichtig für mich, um auch eben nicht nur von außen drauf zu gucken, sondern eben von innen auch mal versuchen, die Menschen zu verstehen. Das fand ich wichtig.
Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, weil wir das jetzt noch nicht erwähnt haben, die Gruppen, in denen du recherchiert hast, da waren überwiegend sehr junge Menschen unterwegs und auch Minderjährige. Also Justin gehörte zu der Gruppe Letzte Verteidigungswelle, in die du reingekommen bist. Da sind jetzt Menschen vor Gericht aktuell. 8 Jugendliche von 14 bis
21.
21, ja.
Ja. Ja, natürlich, die sind wahnsinnig jung. Das ist das Erschreckende. Trotzdem habe ich natürlich gemerkt, während meiner Recherche, man muss die schon auch ernst nehmen. Also wenn Jugendliche, auch wenn sie minderjährig sind, vom Rassenkrieg träumen, dann muss man da genau zuhören. Und dann können wir das nicht nur als jugendliche Spinnerei abtun. Und natürlich war vor allem vor der Recherche schon klar, ich will irgendwo reingucken, wo auch Minderjährige sich rumtreiben. Und was, glaube ich, ganz oft unterschätzt wird, ist, so eine Undercover-Recherche ist nichts, was irgendwie eine einzelne Person entscheidet, weil sie das interessant findet und dann renne ich los mit versteckter Kamera und filme die Leute. Gerade in Medienhäusern braucht es dafür eben extrem klare Rahmenbedingungen und vor allem sehr klare Absicherungen. Also wir haben erstmal so eine juristische Abwägung, weil natürlich gehst du dann in eine Szene rein, du weißt, da sind Minderjährige dabei, du arbeitest mit einer falschen Identität, du begibst dich in geschlossene Räume, du dokumentierst Gespräche, die sonst nicht öffentlich wären. Und es ist ein total sensibles Feld, gerade wenn wir über Minderjährige sprechen. Deswegen wird auch im Vorfeld wahnsinnig genau geprüft. Eben, es gibt so verschiedene Hürden, an denen wir das festmachen. Ist das öffentliche Interesse groß genug, die diesen Eingriff eben rechtfertigen, dass ich mich da unter Minderjährige mische? Gibt es vielleicht noch, ich sag mal, mildere Mittel, wie ich an diese Information kommen könnte? Aber meine Erfahrung sagt, wenn ich eben mit offener Kamera hingehe und sage, hallo, ich bin Angelique Gera, ich hätte mal ein paar Fragen, dann geht die Tür nicht auf, dann geht die zu. Und man muss auch überlegen, wo sind denn die Grenzen, die ich selber als Reporterin in der Situation nicht überschreiten darf. Und an die muss man sich halten.
Das heißt, du hattest auch solche Grenzen, als du da in der Laube standest und es war sehr klar, was du alles nicht tun würdest?
Auf jeden Fall. Also angefangen bei der ganz banalen Situation, der hat mir ein Bier angeboten. Ja, wir waren ja zum Biertrinken vereinbart. Und ich habe mir selbst Bier mitgebracht, weil mir das einfach lieber war, weil ich nicht wusste, gerade wenn ich nicht gesehen habe, ob das Bier schon offen war, was da drin ist vielleicht. Das war jetzt eher so für meine Sicherheit, habe ich mich einfach besser gefühlt. Aber es gibt da natürlich noch andere Situationen, beispielsweise, was passiert, wenn er zu mir sagt, komm, lass uns ein schönes Foto machen und wir machen den Hitlergruß. Mhm. Hätte passieren
was
können. Hätte auch in anderen Situationen passieren
strafbar
können.
Strafbar gewesen wäre.
Richtig. Würde ich natürlich nicht machen. Und das sind so Sachen, auf die muss man sich, glaube ich, aber auch mental darauf vorbereiten. Was mir immer hilft, ist, wenn ich nicht überrascht werde. Also ich habe immer vorher schon gern die schlimmstmögliche Situation durchgespielt, damit ich irgendwie versuchen kann, halbwegs souverän zu antworten oder zu reagieren, ohne dass mir das komplette Gesicht entgleist.
Das ist ja auch deshalb interessant, weil wenn du zum Beispiel mit ihm über Anschlagspläne redest oder seinen konkreten Anschlagsplan, du ja einerseits Infos haben willst, aber du willst ja nicht zur Akteurin werden, du willst auch nicht ihn zu irgendwas inspirieren, du willst ihn nicht bestärken. Das ist ja ein ganz schmaler Grat, auf dem du kommunizierst, oder?
Ja, also ich bekomme auch recht oft nach so einer Recherche, ich erinnere mich auch noch, Martin Sellner hat das auch mal zu mir gesagt, dass ich da als…
Von der Kopf der identitären Bewegung?
Richtig, dass ich und meine Kollegin damals Agent Provocateur gewesen wäre, also jemand, der in solche Gruppen reingeht und dann provoziert, bestimmte Aussagen, bestimmte Taten provoziert, aber das ist eben genau der schmale Grat, den ich versuche zu gehen und den gehe ich auch ganz bewusst, dass ich eben ganz offene Fragen stelle, dass ich die Menschen, wenn sie mir sowas erzählen, wie jetzt beispielsweise Justin mit seinem Plan, dass ich nicht unterstützend dann irgendwie sage, das ist ja eine tolle Idee, die du da vorhast, ja, sondern eher versuche offen zu fragen, und ihn nicht bestärke, weil das darf ich natürlich nicht. Das man muss auch immer, also ich habe dann immer so eine, in solchen Situationen wie so eine Draufsicht von mir, weil ich weiß, dieses Material irgendwann könnte auch von Behörden irgendwann angeschaut werden, wenn es eben strafrechtlich relevant ist. Passiert nicht so oft, machen wir auch nicht so gern, aber könnte sein. Deswegen muss ich so sprechen, dass es nicht zum Nachteil für mich wird auch. Also das ist natürlich super riskant.
Als ich mir das angehört habe, Justin in seiner Laube, die ist irgendwie nicht gescheit geheizt, es ist alles so ein bisschen gammelig, da habe ich fast schon sowas wie Mitleidsgefühle irgendwie gekriegt. gleich, wir kommen gleich auch noch dazu, warum die womöglich auch nicht angebracht sind bei ihm rückblickend. Aber in dem Moment erstmal war ich sehr nah dran. Kannst du das nachvollziehen oder hast du da so einen Panzer als Journalistin, dass du da so menschlich nah gar nicht dran gehst?
Also Mitleid ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich habe manchmal versucht zu verstehen, warum er so denkt und so spricht, wie er spricht. Ich glaube, das hat es bei mir eher ausgelöst. Ich glaube, mit Mitleid nicht, weil diese Menschen, auch wenn sie sehr jung sind, wussten, also hatten so eine gewisse Reife, so einen gewissen Draufblick auf die Dinge, die sie planen, die sie sagen. Also ich glaube, die wussten schon Bescheid, was das auch für Konsequenzen haben kann. Aber ich konnte ein Stück weit verstehen, wie man vielleicht in so eine Situation rutschen kann. Also Justin ist ja auch nur ein Stellvertreter von ganz vielen Menschen, die ich eben auf dieser Reise in die rechtsextreme Welt getroffen habe. Und ich hatte das Gefühl, ihm wurde halt ganz lang nicht zugehört. Und dann kommt da natürlich eine Frau, die ist interessiert, die stellt Fragen, die fragt, wie es geht. Mensch, wie geht's deinem Stiefvater? Wie läuft's bei der Arbeit? Was machst du am Wochenende? Und das öffnet natürlich Türen, wenn jemand ja lange nicht gehört wurde. Ich glaube, so banal ist es am Ende.
Und das ist ja dann die andere Gratwanderung, die du auch immer noch mitdenken musstest. Es gibt eine andere Szene in deiner Recherche. Da stehst du neben einem jungen Mädchen vorm Spiegel und sie äußert so ein bisschen Zweifel, ob das eigentlich jetzt alles richtig ist, dass sie jetzt hier in so einem Rock steht, von dem sie denkt, es sieht aus wie die Uniform der Hitlerjugend.
Mhm, ja, dunkelroter Rock, weiße Bluse, Haare geflochten.
Genau, und du machst es, du schilderst das in deinem Buch auch, du möchtest ja vielleicht auch fast eine Hand ausstrecken und sagen, hey, komm, du musst hier nicht sein, es gibt andere Wege, glücklich zu werden im Leben. Und gleichzeitig, auch das ist ja nicht deine journalistische Rolle, irgendwen zu retten, ne?
Nein, also dafür bin ich nicht gekommen, Menschen zu retten. Ich bin gekommen, um Einblicke zu gewinnen. Aber natürlich weiß ich, gerade wenn wir über ganz junge Menschen reden, dass das eben nicht immer die ganz gefestigten Überzeugungstäter sind. Also das sind viele Leute, die halt ja eben nach einer Gemeinschaft suchen und die finden sie vielleicht zeitweise dann in solchen Gruppen. Und wenn ich dann eben im Gespräch gemerkt habe, da gibt's so gewisse Risse oder Brüche oder Dinge, bei denen sie sich unsicher sind oder unwohl fühlen, dann habe ich natürlich versucht, das in einer gewissen Art und Weise im Gespräch zu verstärken. Vielleicht durch Fragen, vielleicht durch ja Angebote, die man vielleicht machen kann. Wie du schon sagtest, so, du musst hier nicht bleiben. Also keine Ahnung, es gibt auch noch irgendwie andere Sachen, die man in seiner Freizeit machen kann, wenn du das doof findest. Also aber natürlich ist das nicht meine Aufgabe, aber ich habe das in dem Moment schon ein bisschen als meine Verantwortung gesehen, weil ich natürlich nicht wollte, dass Leute eben auch wegen mir vielleicht noch tiefer hineingeraten, weil sie vielleicht sehen, ach guck mal, da macht die Isabelle ja auch mit, dann kann es ja hier nicht so schlimm sein. Das war mir halt ganz wichtig.
Weil du als Ältere auch nochmal so ein bisschen mehr Credibility hattest dann irgendwie,
richtig,
ne?
Genau, ja. Ja, und da habe ich eben auch versucht, das ist natürlich auch echt so ein Mindgame einfach in so einer versteckten Recherche oder verdeckten Recherche, dass man halt versucht, irgendwie bestimmte Menschen zu nutzen, um eben ein Stück weiter zu kommen. Aber dann musst du die natürlich auch irgendwann hinter dir lassen, weil du willst nicht, dass sie noch enger oder tiefer reingezogen werden. Also das ist echt so. Ja, da habe ich viele Stunden auch wachgelegen und überlegt, wie ich das machen kann. Am Ende ist es auch ein bisschen Strategiespiel.
Bist du da jemand, der dann aus so Situationen rausläuft und noch dreimal nach, hätte ich das doch anders? Oder kannst du dann einfach sagen, zack, okay, ist jetzt gelaufen, wie es gelaufen, beim nächsten Mal gucke ich
die
mal wieder.
Die Zeit hast du gar nicht. Okay. Die Zeit hast du nicht, dir solche Fragen zu stellen. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss einfach versuchen zu überleben in diesen Situationen, ohne dass Dinge mir komplett um die Ohren fliegen. Also gerade wenn man mehrere Tage auf engstem Raum Zeit verbringt. Und das hatte ich ja gemacht. Also ich wurde ja ein paar Mal eingeladen, auch mit, also zu so Wochenenden auch. Und dann musst du erstmal gucken, was ist mit deiner Technik? Was passiert, wenn jemand jetzt diesen Rucksack durchsucht und findet irgendwie 14 Powerbanks und 12 SIM-Karten? Das muss man auch erstmal erklären. Und dann ist natürlich auch diese ständige Anspannung dabei, weil eigentlich rechnest du oder ich ja, ständig damit aufzufliegen. Das, ich glaube, das kann man so oft machen, wie man will, aber man hat ständig so diesen Gedanken im Kopf, es könnte jetzt eigentlich auch gleich vorbei sein. Also irgendwann dreht sich jetzt jemand um und sagt, Moment, du bist doch die von RTL, oder? Irgendwie dein Gesicht kommt mir so bekannt vor. Und das kann natürlich jederzeit passieren und deswegen ist man natürlich in ständiger Anspannung auch. Aber das ist auch gut, weil dann bleibt man wach.
Ich glaube, am nächsten dran warst du in einem Keller, ja, als dich jemand gefragt hat, hey, Moment mal, mit wem bist du eigentlich hier und was machst du hier? Das, ja, war, glaube ich, der Moment, der krass war.
Ja, das war, oh, da denke ich heute noch manchmal drüber nach, ey. Aber ich kann dir eins sagen, ich glaube, ich habe eine kleine Superpower. Und die sieht so aus, dass man mir nicht ansieht, wenn ich aufgeregt bin. Das ist wie in diesem Interview jetzt oder in diesem Gespräch jetzt. Ich habe vor solchen Auftritten richtig viel Schiss und ich bin angespannt und aufgeregt. Aber mein Gegenüber sagt dann die ganze Zeit, man sieht dir das gar nicht an.
Nee, man sieht es dir gar nicht an.
Aber das hilft total bei sowas, weil einem dann nicht das komplette Gesicht entgleist und man in Schweiß ausbricht oder rote Flecken bekommt oder so. Mein Gesicht ist dann recht entspannt und das hilft natürlich auch für solche Recherchen, klar.
Ja, als ich drüber nachgedacht habe, wie du dich gefühlt hast, muss ich an das Werwolf-Spiel denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Kenn ich nicht. Nee.
Okay, weil man sitzt in so einem Kreis und einer ist halt der Werwolf und darf das nicht preisgeben und man diskutiert und redet und ich bin furchtbar schlecht in diesem Spiel, weil ich kann nicht gut lügen, aber ich kann und das hast du ja tagelang gemacht, ne?
Also ja,
du
warst das stimmt.
Die eine, die nicht auffliegen durfte.
Ja, ist ein gutes Pokerface am Ende wahrscheinlich. Vielleicht sollte ich anfangen zu pokern.
Ja. das macht mir jetzt den Übergang nicht ganz einfach, weil ich nochmal eigentlich auf das Stichwort Überleben raus wollte.
Ja.
Du bist nicht aufgeflogen in dieser Zeit, aber am Ende stand auf jeden Fall im Mai 2025 dann der Moment, wo ihr die Recherche veröffentlicht habt, ja, und du ja mit deinem echten Namen und deinem echten Gesicht in der Öffentlichkeit standest. Zu dem Zeitpunkt saßen schon Teile der letzten Verteidigungswelle in Untersuchungshaft. Auch Justin ist in Untersuchungshaft. Und der hat dann ja in seiner Gefängniszelle einen Zettel verfasst, der eine Todesdrohung an dich beinhaltet. Ja. Das vielleicht auch nochmal, um so die Figur von Justin abzurunden und hier nicht irgendwie in die zu verständnisvolle Schiene zu rutschen. Mhm. Diese Gefahr, die von außen total krass wirkt, man denkt sich irgendwie, wie lebt sie damit weiter, das zu wissen, dass da Menschen jetzt ihr Gesicht kennen und sie suchen? Wie real ist die für dich in deinem Alter? Guckst du nur noch über die Schulter oder kannst du es ausblenden?
Also was ich mir über die Zeit schon angeeignet habe, ich habe es versucht im Buch zu beschreiben als so eine Art gesunde Paranoia. Also natürlich bin ich sehr vorsichtig, was zum Beispiel meinen Standort angeht. Also ich bin jetzt nicht mehr so ganz unbedarft auf Instagram und sage, ich bin jetzt übrigens hier in der und der Straße unterwegs, triff mich doch. Ich hatte auch eine Zeit lang echt Probleme, Pakete anzunehmen. Das hat mir den Schlaf geraubt. Gerade wenn der Postbote kam, habe ich natürlich immer durch den Spion geguckt erstmal. Mhm. Dann habe ich mich nicht mehr erinnert. Habe ich irgendwas bestellt? Ist es für irgendwen anders? Keine Ahnung. Kann ich das jetzt annehmen? Da habe ich Pakete auch schon zurückgehen lassen. Mhm. Ich habe einen Baseballschläger neben meinem Bett stehen. Der lässt mich irgendwie, weiß ich nicht warum, der lässt mich irgendwie sehr ruhig schlafen, weil ich wüsste, wenn irgendwas ist, dann habe ich den wenigstens. Ob ich das mich trauen würde, weiß ich nicht. Aber ich habe halt, ich versuche halt schon, meinen Alltag und auch meine Arbeit jetzt nicht davon irgendwie beeinflussen zu lassen. Und die Frage kommt immer, wie kannst du denn jetzt noch auf die Straße gehen? Die erkennen doch alle dein Gesicht. Nein, man unterschätzt das. Das passiert nicht.
Genau, das finde ich nämlich spannend, weil genau so hast du diese Entscheidung ja auch begründet, zu sagen, also ich sag's jetzt mal in meinen Worten, ich will der Szene nicht mehr Macht geben, als sie hat.
Genau.
Sondern die sind nicht überall, so wie man sich das vielleicht vorstellt.
Genau, also ich verstehe total, wenn Menschen sagen, ich kann mir nicht vorstellen, so eine Recherche zuzutrauen, ich will das nicht machen, das ist mir zu gefährlich, ich will mein Leben nicht einschränken. Andererseits denke ich halt auch, ich lasse mein Leben jetzt auch nicht einschränken deswegen. Also wenn die Bock haben zu kommen, dann sollen sie kommen. Aber man muss natürlich immer dazu sagen, und das ist mir auch ganz wichtig, ich bin da in einer sehr privilegierten Situation, weil mein Gefühl ist auch so ein bisschen, die Öffentlichkeit schützt einen auch. Wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Sinn würde es machen für diese Gruppen, die ja auch teilweise von sich selbst behaupten, bei uns ist ja gar nichts, wir sind total harmlos, was redet ihr immer von Gewalt? Welchen Sinn würde es machen, jetzt eine Journalistin, die irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, irgendwie zusammenzukloppen? Es macht keinen Sinn. Aber das heißt auch, dass es Menschen gibt, die diesen Drohungen ausgesetzt sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt eine Lehrerin wäre, irgendwo in Sachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern oder in Baden-Württemberg, weiß ich nicht, die gegen Rechtsextremismus aufsteht, die hat halt all diesen Schutz nicht, den ich habe von einem großen Medienhaus. Und wir haben ja schon ganz oft überlegt, wie können wir mich denn gut schützen? Wir haben mich ins Ausland geschickt nach der Veröffentlichung. Es gab punktuell sogar Personenschutz, weil wir einfach nicht wussten, wie reagieren die. Und man darf da auch nicht fahrlässig sein, man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen, nehme ich auch nicht, aber ich lasse mich einfach davon im Moment nicht einschränken.
Das finde ich einen total interessanten Gedanken, weil von außen drauf geschaut denkt man erstmal, okay krass, sie bringt sich in Gefahr mit dem Schritt in die Öffentlichkeit und jetzt erzählst du mir eigentlich das Gegenteil. Es war vielleicht auch eine Art von Schutz, habe ich so rum noch nie gesehen.
Das ist mein Gefühl. Also natürlich habe ich eben verschiedene Schutzmechanismen eben durch meinen Arbeitgeber, aber ich glaube auch, dass die Öffentlichkeit einen da zu einem gewissen Grad vielleicht schützen kann. Man weiß es nicht. Man weiß es am Ende nicht.
Sehen es alle Leute um dich rum, die dich mögen und lieb haben, genauso? Oder ist das ein Angelique-Ding?
Oh, ja, ich glaube, das ist ein Angelique-Ding. Meine Freunde denken natürlich stellenweise schon, oh mein Gott, was macht sie denn jetzt wieder? Wo ist sie jetzt wieder unterwegs? Ach, das kannst du doch nicht machen. Meine Mutter macht sich ganz, ganz große Sorgen, aber ich versuche sie da immer zu beschwichtigen. Ist doch alles gut, mir geht's doch gut, alles wunderbar. Aber ich meine, meine Freunde und meine Familie, die kennen mich auch und ich war schon immer so. Es ist nicht so, dass das jetzt aus dem Blauen rauskommt, die Angelique unterwandert jetzt Neonazis. Also das waren einfach schon immer meine Themen, das war schon immer meine Farbe, sagt man ja auch in der Medienwelt. Und das kam jetzt nicht ganz überraschend.
Wenn man fragt, was muss das für ein Mensch sein, der solche Recherchen macht? Klar, dann kommen irgendwie erstmal, es muss jemand Mutiges sein, offensichtlich bist du sehr mutig, es muss jemand sein, der neugierig ist, das habe ich auch in einem Interview von dir gehört, dass du von dir selbst sagst, ich bin sehr neugierig. Aber was ich auch interessant fand, war eine Eigenschaft, die, glaube ich, für JournalistInnen ultra wichtig ist und das ist es, Grautöne zu sehen. Und gerade bei diesem ganzen Thema Rechtsextremismus ist man ja sehr schnell in so einem Schwarz-Weiß. Da sind die Bösen, da sind die Guten. Und deine ganze Recherche zeigt eigentlich, ganz so einfach ist es dann doch nicht, ne?
Ja, ich bin kein Schwarz-Weiß-Fan und deswegen habe ich das natürlich auch gemacht. Und ich finde eben, solche Recherchen können Journalismus auch greifbarer machen, weil man eben zeigt, was hinter diesen ganzen Schlagzeilen und Analysen stecken. Das ist eben nicht nur, dass es Rechtsextremismus gibt und wie viele Straftaten passieren da jedes Jahr, sondern auch, wie sich das konkret anfühlt, wie Menschen sprechen, wie Radikalisierung vielleicht im Alltag auch aussieht. Wir haben über die Banalität manchmal gesprochen. Und ich finde, das verändert auch, wie man darüber berichtet. Also ich glaube, dieses Buch liest sich, glaube ich, jetzt anders als von einem Rechtsextremismus-Experten. Ich bin auch keine Rechtsextremismus-Experte, ich bin investigative Journalistin, das war mir auch wichtig. Aber ich finde, es wird halt weniger abstrakt und weniger distanziert und man versteht auch die Mechanismen besser, weil es näher wird. Und man versteht auch, woher kommt dieses Wir-Gefühl, wie fühlt sich das an? Und ich glaube, dieses Verständnis ist total wichtig, wenn man als Gesellschaft auch darauf reagieren will oder muss. Also wir sind ja mittlerweile in der Situation, dass wir darauf reagieren müssen. Und gleichzeitig bringt es natürlich auch anderes mit sich. Also es zwingt einen auch, sehr genau zu arbeiten, weil man weiß, du bewegst dich eben in so einem ganz sensiblen Feld. Du trägst auch Verantwortung, rechtlich, aber auch moralisch. Und das heißt auch, man muss extrem sauber einordnen, abwägen, hinterfragen. Und ja, ich finde, das hebt im Zweifel natürlich auch Qualität, weil wir müssen uns an gewisse Standards halten. Ich finde aber noch einen Punkt wichtig und ich glaube auch, dass solche Recherchen auch Vertrauen schaffen. Paradoxerweise,
Vertrauen in Journalismus?
Ja, paradoxerweise ja. Eben, weil man gerade so nah dran ist und wenn Menschen sehen, dass jemand da wirklich reingeht und wirklich Menschen trifft, hinschaut und vielleicht auch mal unbequeme Wege geht, eben um Dinge sichtbar zu machen, dann macht das schon Journalismus, finde ich, nachvollziehbarer. Und das war auch Feedback, was ich ganz viel bekommen habe, auch jetzt nach dem Buch oder nach dem Podcast, dass mir Menschen geschrieben haben, ich habe es verstanden. Ja, ich fand das irgendwie, fand ich sehr interessant. Ja.
Naja, und letztendlich, dadurch, dass du so genau und nah dran bist, warst du ja auch nicht gezwungen, jeder Person, die du triffst, so ein Label auf die Stirn zu pappen, ne? Also das fand ich auch interessant, denn wenn man irgendwie rechtsextrem, das sind halt auch Schattierungen, wie weit ist jemand schon radikalisiert, ist jemand nur neugierig, was planen die, da war ja alles dabei, ja. Bei denen, die du getroffen hast.
Total, ja. Ich will trotzdem sagen, ich glaube, so eine verdeckte Recherche ist trotzdem kein Allheilmittel. Also das macht Rechtsextremismus jetzt nicht weg, weil es jetzt alle gesehen oder gehört haben. Ja, wie schön wäre das. Aber ja, Undercover ist jetzt auch nicht der bessere Journalismus zu anderen Formen. Aber ich glaube, es ist eben, wie du sagst, ein Baustein. Und einer, der helfen kann, eben auch so blinde Flecken aufzuzeigen. Und ja, wenn man es eben verantwortungsvoll einsetzt, dann kann er eben genau das tun, was Journalismus halt im Kern eigentlich machen soll, eben zeigen, was ist. Auf so eine ganz, wie drücke ich das jetzt aus? Auf so eine ganz eigene Art irgendwie, also recht pur, finde ich.
Sehr konkret auch.
Konkret, ja.
Ja. Ja, zeigen, was ist, aber auch zeigen, was noch keiner wusste in deinem Fall, ne? Weil das sind ja wirklich Sachen, die letztendlich ist darauf, auf deiner Recherche baut jetzt das ganze Gerichtsverfahren in Hamburg auf.
Das stimmt, ja. Ja, total. Da bin ich auch mal gespannt. Ich bin als Zeugin geladen.
Ah, okay. Im Mai dann jetzt auch?
Sogar noch im April.
Okay, dann wenn dieser Podcast erscheint, wirst du schon...
Saß ich schon vor
saß
Gericht.
Saß du schon im Zeugenstand, ja.
Genau, ja.
Du hast jetzt gerade schon ein bisschen darüber geredet, dass es ein Puzzlestück ist, wie Journalismus auch mit diesen Entwicklungen, dem Rechtsruck und allem, was dazugehört, umgehen kann. Hast du jetzt in deiner Beschäftigung mit dem Thema auch da irgendwie nochmal irgendwelche Learnings, wo du guckst, Berichterstattung, die nicht so nah dran ist über Rechtsextremismus, wo du denkst, das macht mich ein bisschen unglücklich.
Ja, während meiner Recherche sind mir ganz oft diese Reportagen beispielsweise von Spiegel TV über den Weg gelaufen, weil mir ganz, ganz viele davon erzählt haben. Also gerade junge Leute, die sitzen dann vor YouTube und glotzen diese Reportagen an. Und man kennt ja diese klassischen Spiegel TV Reportagen, die gehen dann zu Demonstrationen und fragen die Leute, Mensch, was machen sie denn hier? Und die sondern dann halt ab, was sie absondern. Aber mir fehlt dann immer so ein bisschen der Kontext. Da hatte ich manchmal schon das Gefühl, das ist wie so eine Einstiegsdroge. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was man bei Berichterstattung über Rechtsextremismus beachten soll, dass man es eben richtig einordnet. Also hätte ich einfach nur jetzt die Leute reden lassen in meiner Berichterstattung, ohne den Kontext zu zeigen, dann laufen wir, glaube ich, oder wäre ich Gefahr gelaufen, eben Teil von der Propagandamaschine auch zu werden. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit auch an der Geschichte. Wenn ich über rechtsextreme Jugendgruppen beispielsweise berichte, dann will ich natürlich zum Beispiel, wenn ich eine Fernsehdokumentation mache, natürlich auch zeigen, wie zeigen die sich auf Social Media, was sind deren Werbeclips und so weiter. Und man läuft dann aber recht schnell Gefahr, das einfach nur weiterzugeben und für die quasi Werbung zu machen. Deswegen ist halt die Einordnung ganz wichtig.
Ist es dann sowas, wo die auch denken, das adelt mich, wenn ich es in eine große Zeitung schaffe oder zu Spiegel TV?
Ja, total. Also man sieht ja, ich habe ja nach meiner Berichterstattung auch gesehen, beispielsweise nach diesem Mädchenwochenende auf dem Heimathof in Eschede, da waren wir ja ein ganzes Wochenende damit beschäftigt, so TikTok-Videos zu drehen für deren Social-Media-Kanäle. Und ich war dann da irgendwie damit beauftragt, irgendwie das Handy zu halten und Clips zu drehen. So, ich drehe TikTok-Videos für Rechtsextreme. Das fühlte sich nicht gut an, aber ich war in meiner Rolle. Aber ich habe auch gesehen, was danach natürlich mit diesen Clips passiert ist. Die haben sich dann natürlich damit gerühmt und gesagt, guck mal, sogar eine RTL-Reporterin fühlt sich hier wohl ziemlich wohl. Haben die dann versucht, draus zu machen. Ich weiß natürlich, dass das dann die Art von Spin ist, den man dem Ganzen dann geben will, aber ja, ich glaube, wenn wir über Rechtsextreme berichten, dann müssen wir eben, dann dürfen wir den Kontext nicht vergessen.
Ja, also wie gefährlich die Szene ist, das macht deine Recherche ja sehr deutlich, auch sehr konkret. Und gleichzeitig habe ich es trotzdem als ja auch was Mutmachendes empfunden, was du da recherchiert hast. Und es liegt daran, dass du auch schon auch gut aufzeigst bei deinen ganzen Recherchen, wie wenig vernetzt und wie chaotisch und wie unorganisiert die Szene manchmal ist. Und das war dann was, wo ich, also man hat dieses abstrakte Bild, die Rechten und sie sind kurz davor, unsere Gesellschaft zu übernehmen und du so ziehst an den Fäden und auf einmal ist das irgendwie alles ein bisschen wirrer und insofern, weil es ist eigentlich ein optimistischer Podcast, das war was ich als, als sehr wohltuend und konstruktiv empfunden habe.
Ich meine, mit dem Gefühl bin ich ja auch von Recherche zu Recherche auch gegangen. Also mein Gefühl war ja auch, das klappt genau einmal und dann bin ich komplett verbrannt. Dann wird es nie mehr funktionieren, weil mein Gesicht ist da draußen. Aber die sind eben, wie du sagst, nicht so gut vernetzt und da kennt der eine den anderen nicht. Und dann machst du dir ein schönes Ponyteil rein und dann weiß schon wieder niemand, wer diese Frau ist, die sich jetzt hier bewirbt. Das war auch so ein bisschen... Ja, mein Gedanke, den ich da mit mir rumgetragen habe, der mich auch so ein bisschen schmunzeln lässt, so, ihr seid nicht so gut vernetzt, wie ihr denkt. Ja.
Sehr, sehr optimistischer Schlussgedanke. Ich ende immer mit einer konstruktiven Frage und zwar nicht eine, die jetzt für uns Journalistinnen ist, sondern für die Menschen, die uns zuhören und die uns nutzen. Und in dem Fall würde ich mal ganz allgemein fragen, nachdem du da so nah dran warst, was glaubst du, können wir alle irgendwie dazu beitragen oder was können wir als Gesellschaft auch tun, dass diese Art von Radikalisierung nicht weiter fortschreitet?
Ich glaube, wir müssen wieder lernen, uns gegenseitig zuzuhören und auch vielleicht erstmal Meinungen auch anzunehmen oder zumindest mal zu hören, die uns vielleicht im ersten Moment irgendwie aufschrecken und wo wir am liebsten aus dem Zimmer rennen würden und nie mehr mit dieser Person sprechen würden. Ich meine, wir kennen das ja alle, wenn wir an Weihnachten zusammensitzen und es gibt immer einen Onkel, der dann irgendwann nach dem dritten Glas Wein anfängt, über den großen Austausch zu reden. Und natürlich will man dann eigentlich schreiend aus dem Zimmer laufen, aber ich glaube, es ist, wir haben nicht mehr die Zeit, um unsere Ohren zuzumachen und aus dem Raum zu gehen, ohne zuzuhören. Ich glaube, wir müssen irgendwie eine Art von Diskussionskultur wiederfinden. Und natürlich schmecken mir ganz viele Meinungen auch nicht. Und natürlich habe ich auch im Freundeskreis manchmal Freundinnen und Freunde, die merkwürdige Sachen sagen, aber ich versuche dann trotzdem nicht, sie zu meiden oder da ganz unverständnislos zu sein, sondern eben Fragen zu stellen. Wie kommst du nur da drauf? Wo hast du denn das gelesen? Ja, ich glaube, das könnte uns helfen.
Ja, es gilt für Menschen insgesamt, aber für JournalistInnen vielleicht dann auch nochmal besonders. Wenn wir alle meiden, die jemals was Komisches sagen, dann wo führt das hin, ne?
Also dann sind wir ganz einsam auch, ne? Also wir müssen ja, glaube ich, eher als Gesellschaft versuchen, wieder näher zusammenzukommen. Und wenn wir aufhören, miteinander zu reden, weil man dann irgendwie auch einmal vielleicht was Blödes gesagt hat oder so und dann bist du direkt weg, quasi gecancelt in deinem Freundeskreis oder wo auch immer. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
Es ist total spannend, dass du mit dem Learning aus einer Recherche gegangen bist, wo du ja Leute getroffen hast, die wirklich völlig jenseits des Sagbaren furchtbarste Dinge gesagt und auch geplant haben.
Ja, ich meine, das Ding ist, ich hätte diese Recherche auch nicht machen können, wenn ich gesagt hätte, ich habe keinen Bock, mit solchen Leuten überhaupt zu reden. Na, dann hätte ich es einfach nicht gemacht. Aber eben weil ich offen rangegangen bin und versucht habe zu verstehen, ich meine, da haben wir jetzt alle was draus gelernt vielleicht. Hoffentlich.
Ein paar Sachen, die wir lieber nicht gewusst hätten, aber
ja, genau.
Ja, am Ende schon. Danke für deine Zeit, Angelique.
Ich danke dir.
Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr wissen wollt darüber, wie Angélique recherchiert hat, wie sie in die Szene auch überhaupt reingekommen ist, wo sie überall war, dann kann ich euch ihr Buch empfehlen, das heißt Undercover unter Nazis, als Frau im Herz der rechtsextremen Szene. Und sie hat auch einen Podcast gemacht über ihre Recherche für Stern und RTL, den findet ihr unter dem Titel Braune Kinderzimmer. Falls euch dieser Podcast hier nice und nötig gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihm eine Bewertung dalasst. Empfehlt uns auch gerne weiter. Und ich freue mich immer über Post. Entweder an annika@übermedien.de per Mail oder auch über unseren Übermedien-Insta-Kanal. Schickt mir gerne eure Meinungen, Ideen, Fragen und gerne auch Vorschläge für weitere Folgen. Dieser Podcast ist kostenlos, weil wir bei Übermedien von unserer großartigen Community finanziert werden. Abonniert sehr gerne unseren kostenlosen Newsletter, der Überblick. Und ihr findet mehr von uns auf übermedien.de und auch in den Shownotes. Da habe ich euch zum Beispiel ein Interview reingepackt. Da geht es darum, warum die meisten JournalistInnen ihre Ergebnisse eigentlich nicht an die Polizei geben. In manchen besonderen Fällen aber doch. Die nächste Folge Nice und Nötig gibt's in 2 Wochen. Bis dahin könnt ihr natürlich gerne auch nochmal in Staffel 1 reinhören. Zum Beispiel in Folge 1. Da geht's direkt um dieses schwierige Thema, wie Medien mit der AfD-Propaganda gut umgehen können. Die Redaktion hatte Lisa Kräher, die Musik kommt von Alexander Graf. Ich bin Annika Schneider, Redakteurin bei Übermedien. Danke für eure Zuhörzeit und tschüss.